Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich hatte letzte Woche ja keine Predigt gegeben, weil mein Sohn die gegeben hat. Und einige im Hinblick auch auf meine Predigt zuvor über den Coronavirus und einige Bemerkungen, die ich dort gemacht habe in der Predigt, haben sich einige gefragt, ja, ist der Link jetzt zurückgetreten? Ist er jetzt so entmutigt über die Angriffe? Ich möchte sagen, niederträchtige, gemeine Angriffe von einigen auf mich persönlich und auch auf die Kirche des ewigen Gottes, dass er jetzt keine Predigten mehr gibt. Und haben sogar auch noch in einem Falle meinen Sohn angeschrieben und ihn gefragt. Und er hat darauf geantwortet und gesagt, ja, mein Vater wird aufhören zu predigen, wenn er in Rente geht. Und er wird nicht in Rente gehen. Das fand ich eine sehr passende Antwort. Ich will Ihnen gleich deutlich machen, dass das in keinster Weise irgendetwas zu tun hatte damit, dass mein Sohn, der ja nun auch Pastor der Kirche des ewigen Gottes ist, eine Predigt gegeben hat, die wir hier aufgenommen haben. Und so werde ich heute eine Predigt im Hinblick auf das geben, was zurzeit ansteht. Und zwar geht es mir um den Abfall von der Wahrheit. Der Abfall, der prophezeit ist, der kommen wird und der bereits begonnen hat. Das ist ja auch der Titel der heutigen Predigt. Wir lesen darüber im 2. Thessalonikerbrief. Ich habe öfters davon gesprochen, ich habe öfters davor gewarnt. Und wir lesen im 2. Thessalonik Kapitel 2 und Vers 3, dass Paulus sagt, man soll sich von niemandem verführen lassen, in keinerlei Weise, denn zuvor, bevor es zu der Wiederkunft Christi kommt, zuvor muss der Abfall kommen. Und der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Mensch des Frevels und so weiter, der Mensch der Sünde offenbart werden. Der Abfall von der Wahrheit muss kommen, und zwar in großem Maße. Das ist klar und deutlich prophezeit. Wir haben bereits schon Vorläufer des Abfalls erlebt, erleben ihn heute, werden ihn noch in größerem Maße in der Zukunft erleben. Und die Predigt heute ist eine Warnung an alle, die mir zuhören, die mir zusehen, dass sie nicht Teil dieser Verschwörung des Abfalls werden, denn einige, muss ich zu ihrer Schande sagen, sind in Gefahr. Es geht hier um einen Abfall von einer ganzen Gruppe von Menschen innerhalb der Kirche Gottes. Und warum geschieht dieser Abfall? Nun, wir lesen in Vers 10, dass der Mann der Sünde, der Mann der Gesetzesfeindschaft, letztendlich Satan, der aber auch andere Mitarbeiter hat, mit jeglicher Verführung wird er zur Ungerechtigkeit bei denen wirken, die verloren werden, denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen oder nicht beibehalten, sodass sie das Heil erlangen könnten. Schauen Sie, es geht nicht nur um die Wahrheit. Es geht nicht nur darum, dass man vielleicht die Wahrheit kennt, erkannt hat oder gewisse Aspekte der Wahrheit erkannt hat. Es geht darum, dass man die Wahrheit lieben muss. Es geht darum, dass wenn man Gottes Gesetze hält und diejenigen, die sich dem Abfall verschworen haben, halten sie eben gerade nicht. Aber selbst wenn man die Gesetze Gottes hält, dann muss man es aus Liebe zu Gott tun. Aus Liebe zu Gott, aus Liebe zum Nächsten. Sonst ist es alles nur theoretisches Geplänkel, mit dem man sich da abgibt. Dann geht es wirklich nicht darum, dass man die Wahrheit liebt. Und dann wird es zum Abfall kommen. Unweigerlich wird es dann zum Abfall kommen. Die Bibel spricht aber auch nicht nur von einem Abfall einer gesamten großen Menschengruppe, sondern sie warnt auch vor dem Abfall Einzelner. Und wir lesen davon in Hebräer Kapitel 10 und die Verse 26 und 27. Ich werde Ihnen heute einiges mit auf den Weg geben, denn ich bin besorgt. Und einige brauchen eine sehr dringende Ermahnung, dass sie nicht auf den Weg der Sünde zurückkehren, sich Satan unterstellen und dann zu Mitarbeitern und Werkzeugen Satans werden und dann auch noch beginnen, andere verführen zu wollen. Hebräer 10, Vers 26. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, und dann auch die Liebe zur Wahrheit in uns entwickelt haben, dann bleibt hinfort kein Opfer mehr für diese Sünden, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht und ein wütendes Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Wollen Sie dazu gehören? Wollen Sie in das ewige Feuer, das Gehennafeuer, eintreten, um dort verbrannt, vernichtet, ausgelöscht zu werden? Wenn nicht, dann passen Sie sehr gut auf, was wir heute in dieser Predigt behandeln werden. In Judas, es hat hier nur ein Kapitel, lesen wir einmal, wie es zu diesem Abfall kommt. Individuell, kollektiv. Judas, Vers 4. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen. Das kann man nicht immer gleich sofort erkennen, wer sich da einschleicht, aber mit der Zeit wird es offenbar werden. Es haben sich einige Menschen in die Kirche, darum geht es hier, eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gott weiß darum. Gottlose sind sie, verkehren die Gnade unseres Gottes ins Gegenteil, in Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Man kann ihn dadurch verleugnen, dass man in Sünde lebt. Und Sünde bedeutet auch nicht nur unbedingt sexuelle Sünde. Alles das, was gegen Gottes Gesetz verstößt, ist Sünde. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes der Liebe zu Gott. Und zum Nächsten, ein Verleumder sündigt, ist ein Gottloser, wie es hier heißt. Und wir lesen weiter. Es geht also zunächst einmal hier um die Lüge. Lüge kann dazu führen, dass man abfällt von der Wahrheit. Vers 11. Wehe ihnen, denn sie gehen den Weg Kains, der seinen Bruder ermordet hat, aus Eifersucht, aus Neid, und fallen in den Irrtum des Biliam um Gewinnes willen. Ja, das sind Leute, die wollen vielleicht ein höheres Prestige haben in der Kirche auch, wollen vielleicht etwas darstellen. Warum bin ich jetzt noch nicht ordiniert worden als Prediger zum Beispiel? Simon, der wollte mit seinem Geld das Predigeramt erkaufen. Simon, der Zauberer. Und was hat Petrus gesagt? Dass du vernichtet wirst mit deinem Geld. Aber die gehen und fallen in den Irrtum des Biliams um Gewinnes willen und sie kommen um in dem Aufruhr Koras. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen, diese Rebellion gegenüber Mose und Aaron. Aber wirklich, in Wirklichkeit war es eine Rebellion gegenüber Gott. Die kommen um. Sie sind Schandflecken, heißt es hier, bei euren Liebesmahlen. Es geht auch um das Fest, das Laubhüttenfest und die anderen jährlichen Festtage. Das sind Schandflecken, sagt Gott. Die prassen mit euch ohne Scheu. Also es geht hier um nicht nur Lüge, wie wir gesehen haben. Es geht hier um Mord und Hass. Es geht um Wunsch nach Geld und Prestige. Es geht um Rebellion. Vers 16. Diese murren und hadern mit ihrem Geschick. Sie leben nach ihren Begierden, und ihr Mund redet stolze Worte, und um ihres Nutzens willen schmeicheln sie den Leuten. Auch das ist interessant, diese Heuchelei, die da zum Ausdruck kommt. Sie murren mit ihrem Geschick, sie hadern mit ihrem Geschick, sie reden stolze Worte, haben heuchlerisches Schmeicheln an sich. Vielleicht überlegen sich vorher, ja, wie kann ich das jetzt irgendwo zu Gehör bringen, dass sich das so gut anhört, um die Leute dann in meinen Bann zu ziehen. Vers 18. Es heißt, zu der letzten Zeit werden Spötter sein, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen. Es sind irdisch Gesinnte, die den Geist nicht haben. Schauen Sie auch hier. Bevor sie abfallen, wollen sie zunächst einmal Spaltungen hervorrufen in der Kirche. Das heißt, sie sind irdisch gesinnt, es sind Gottlose, die den Geist nicht haben. Alles das sind Kriterien für Leute, die abfallen. In 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 22, da sagt Petrus, wenn das geschieht, es wäre besser für die gewesen, die hätten den Weg der Wahrheit gar nicht erkannt. Geliebt haben sie ihn scheinbar ohnehin nicht richtig. Er sagt, aber wenn man dann sich abwendet von der Wahrheit, von der Kirche Gottes, dann ist es wie ihnen widerfahren, wie das wahre Sprichwort sagt, der Hund frisst wieder, was er ausgespien hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot. Schauen Sie, die abfallen von der Wahrheit, die die Wahrheit einmal erkannt haben, die werden verglichen mit Schweinen, die sich da in der Schwemme im Dreck herumwälzen. Oder vielmehr, nachdem sie die Schwemme erhalten haben, wälzen sich wieder im Dreck, im Kot und die Hunde fressen das auf, was sie wieder ausgespien haben. Nur einige, die kurven gerne auf dem Internet herum, wollen da irgendwelche Wahrheiten herausfinden. Ich habe auch ein bisschen jetzt mal auf dem Internet nachgeschaut, um mal zu sehen, was da über den Abfall steht. Ich habe dann folgende interessante Aussage getroffen, die möchte ich Ihnen vorlesen. Da heißt es hier, der Abfall vom Glauben muss nicht immer ein Abfall in Bosheit und Gesetzlosigkeit sein. Die Bibel spricht von Leuten, die verbieten zu heiraten. So ähnlich lautete wohl auch die Lehre der Nikolaiten, und dann wird auf Offenbarung Kapitel 2, Vers 15 verwiesen. Nikolaus soll ein strenger Asket gewesen sein, der sich sogar von seiner eigenen schönen Frau getrennt habe, um sein Fleisch zu töten. Diese Übergeistlichkeit sei dann ins Gegenteil umgeschlagen, und seine Lehre habe dann gelautet, nur durch unmäßige Befriedigung könne man über sein Fleisch Herr werden. Was sind Ihre Prioritäten? Ist Ihnen die Suche nach einem Mann, einer Frau wichtiger als Jesus Christus? Ist Ihnen die Familienzugehörigkeit wichtiger als Jesus Christus? Was sagt Christus? Wenn Ihr Mann, Frau, Kinder, Eltern, Brüder, Schwestern, was immer es sein mag, mehr liebt als mich, dann seid ihr meiner nicht wert. In Hebräer Kapitel 6 lesen wir einmal die Verse 4 bis 6. Hebräer 6 und Vers 4. Denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist, und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann abgefallen sind, wieder zu erneuern, zur Buße, besser zur Reue, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Und dann noch Vers 8. Wenn sie aber Dornen und Disteln trägt, dann bringt sie keinen Nutzen und ist dem Fluch nahe, sodass man sie zuletzt abbrennt. Oder auch verbrennt. Im Gehennafeuer. Im zweiten Tod. Auf dem Internet heißt es hierzu wie folgt. Menschen, die bereut haben, die erleuchtet worden sind, die des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und wieder ein in von Sünde geprägtes Leben zurückfallen, aber wie ich sagte, das braucht nicht unbedingt sexuelle Sünde zu sein, das kann ein Leben der Sünde sein, indem man lügt, indem man verleumdet, indem man andere verurteilt, verdammt, indem man schlimme Dinge sagt und tut, auch nicht unbedingt sexueller Natur, indem man zu anderen geht und sagt, ja, solange wie ihr jetzt in dieser Kirche seid, könnt ihr nicht irgendwo wachsen. Das sind Leute, die selbst in keinster Weise gewachsen sind, die geben dieses Werturteil anderen gegenüber ab, aber die lassen sich vielleicht davon beeinflussen. Was diese Leute sagen sollten zu solchen Menschen ist, weiche von mir, Satan, denn sie sollten erkennen, dass Satan es ist, der diese Menschen beeinflusst. Das heißt hier im Internet wiederum, das sind Menschen, die des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und wieder ein von Sünde geprägtes Leben führen. Die kreuzigen so sinnbildlich gesprochen den Sohn Gottes wieder und setzen ihn im Spott aus. Es lässt sich von niemandem sagen, der nicht bekehrt ist, dass er des Heiligen Geistes teilhaftig geworden ist. Außerdem setzt der Ausdruck, wieder zur Buße zu erneuern oder zur Reue zu erneuern, eindeutig voraus, dass diese Menschen schon einmal Buße getan oder bereut haben und somit auch, dass sie Christen waren. Und dann der Ausdruck, die himmlische Gabe schmecken, meint nicht nur ein Kosten oder ein Hineinschnuppern, wie das manchmal ausgelegt wird, wenn in Hebräer 2, Vers 9 über Jesus steht, dass er den Tod geschmeckt hat, das gleiche Wort im Griechischen, dann wird auch niemand sagen, dass er nicht wirklich gestorben sei. Nein, das sind Leute, die die Wahrheit erkannt haben, die dann wieder abfallen von der Wahrheit, die dann andere sogar noch beeinflussen, die zu Handlangern Satans werden. Es heißt dann weiter hier auf dem Internet, die Warnung vor dem Abfall verbindet sich im Neuen Testament stark mit dem Aufruf, die richtige Lehre beizubehalten. Wenn Sie jetzt anfangen, da andere Ideen zu haben, sind Sie schon dabei abzufallen. Andere Ideen, die nicht in der Bibel stehen, andere Ideen, die nicht von Gottes Kirche gelehrt werden, weil sie eben nicht in der Bibel stehen. Es heißt hier, für Paulus ist klar, dass so wie die Erlösung aus Gnade Gottes geschieht, so bedeutet das Fallen aus der Gnade den Verlust des Heils oder den Abfall. Und dann wird hier auf Galater 4 und Vers 11 verwiesen. Da möchte ich kurz diese Stelle einmal aufschlagen. Hier, Galater 4 und Vers 11. Und ich rede dies jetzt mit Paulus. Und wie Paulus es sagt, so sage ich es auch. Galater 4 und Vers 11. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Einige von ihnen. Mit anderen Worten, Paulus drückte die Befürchtung aus. Er könnte vergeblich an ihnen gearbeitet haben. Was bedeutet? Der Abfall ist durchaus möglich, denn sonst würde er diese Befürchtung ja nicht aussprechen können. Im Timotheusbrief wird mehr über den Abfall gesagt. Timotheus 4, 1. Timotheus 4, da lesen wir einmal Vers 1. Der Geist aber sagte deutlich, dass in den letzten Zeiten, in der Endzeit, in der Zeit, in der wir heute leben, einige von dem Glauben abfallen werden. Und wodurch tun sie das? Weil sie verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen anhängen und auch von solchen dämonischen Lehren, die andere dann verbreiten. Sie sind verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Das sind deutliche Worte. Lügenredner. Auf diese Lügenredner werde ich gleich noch zu sprechen kommen und ihnen auch noch mit Heuchelei umhergehen und sich als etwas Großartiges darstellen zu wollen, was sie nicht sind. In 1. Timotheus Kapitel 6 lesen wir Vers 20, wo es heißt, O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist und meide das ungeistliche, lose Geschwätz. Und es gibt Leute, die wollen laufen schwätzen. Das sind regelrechte Schwätzer. Die kommen daher und die wollen den anderen von ihren Erkenntnissen überzeugen. Laufend am Quatschen. Und andere, zu ihrer Schande, muss ich es gestehen, die hören dazu, was da für ein Geschwätz verbreitet wird. Meide das ungeistliche, lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis, die einige verkünden, sie sind vom Glauben abgeirrt. Natürlich sind sie das. Es geht hier um diese sogenannte Erkenntnis oder auch Kenosis genannt. Und die führte dazu, weil jetzt einige Leute meinten, die hätten jetzt mehr Erkenntnis als die Kirche Gottes und die Predigerschaft innerhalb der Kirche Gottes. Die führte dazu, dass dann einige Schiffbruch erlitten, weil sie diese Irrlehre jetzt angenommen haben. Die Kenosis hatte zum Beispiel eine interessante Idee über Christus. In keinster Weise die Idee, die in der Bibel klar und deutlich verkündigt wird, wer Christus war, als er hier auf Mensch war. Als er hier ein Mensch war auf Erden. Aber einige haben Schiffbruch erlitten, weil sie diesen Schwätzern zugehört haben. Und so lesen wir in 1. Timotheus 1, die Verse 18 bis 20. Dieses Gebot gebe ich dir, mein Sohn Timotheus, sagt Paulus zu Timotheus, nach den Weissagungen, die früher über dich ergangen sind, damit du in ihrer Kraft einen guten Kampf kämpfst und den Glauben ein gutes Gewissen hast, das haben einige von sich gestoßen. Den Glauben, das gute Gewissen haben einige von sich gestoßen und haben am Glauben Schiffbruch erlitten. Und unter ihnen sind Hymenius und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe. In Antworten hat sie ausgeschlossen aus der Kirche. Und manchmal müssen wir das tun, wenn wir sehen, dass die Verleumder, die Schwätzer, die Heuchler, die Lügner nach wie vor ihr Unwesen treiben. Auch wenn sie vielleicht so bereits schon die Kirche verlassen haben, nach wie vor dann versuchen, andere zu beeinflussen von außen. Dann müssen wir handeln. Dann werden wir handeln. Machen Sie sich da nichts vor. Aber das sind die, die Schiffbruch erlitten haben, die von Paulus dem Satan übergeben worden sind, damit sie in Zucht genommen werden und nicht mehr lästern. Das ist die Hoffnung, aber keine Garantie. In 2. Timotheus Kapitel 2 lesen wir die Verse 17 bis 18. Da wird etwas sehr deutlich, das ist gesagt wiederum, es geht um die beiden Burschen hier. Ihr Wort frisst um sich wie Krebs. Und unter ihnen sind Hymenius und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und bringen einige vom Glauben ab. Nun, das sagen vielleicht heute einige nicht, vielleicht noch nicht, aber die haben andere falsche Ideen, die sie verbreiten und bringen damit einige vom Glauben ab, die auf diesen Blödsinn, diesen Unfug, auf den ich gleich noch eingehen werde, hören. 1. Timotheus Kapitel 6. Und Vers 9, hier wird eine andere Möglichkeit in Erwägung gezogen und erwähnt, die zum Abfall führen kann. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Und dann auch in Kapitel 5, und in Vers 15 im 2. Timotheusbrief. 2. Timotheus, oder vielmehr nein, 1. Timotheus. 1. Timotheus, Kapitel 5 und in Vers 15. Auch hier wiederum, das geht um damals die Menschen in der Kirche Gottes, denn schon haben sich einige abgewandt und folgen dem Satan. Das hat es damals schon zur Zeit des Paulus gegeben, das hat es immer wieder in der Geschichte der Kirche gegeben, das hat es heute gegeben, es gibt es heute, es wird es in der Zukunft geben. Es muss aber sie nicht treffen, aber sie müssen aufpassen. Wir alle müssen aufpassen. Ich möchte ein wenig jetzt über den Abfall in der Bibel sprechen, auch im Alten Testament. Da wird zum Beispiel eine interessante Stelle zitiert, aus der sogenannten Textbibel wird das jetzt übersetzt, aus 2. Könige 17 und Vers 21, wo es heißt, denn als sich Israel vom Hause David losgerissen und sie Jerobeam, den Sohn Nebats, zum König gemacht hatte, da trieb Jerobeam die Israeliten zum Abfall von Yahweh und verführte sie zu schwerer Sünde. Ein hochrangiger Mensch hier, der war sogar zu einem König gemacht worden, der verführte das Volk zum Abfall. Die Neue Lutherbibel schreibt, Neue Lutherbibel 2009, der brachte Israel vom Herrn ab. Nun, wenn ich sie vom Herrn abbringe, wenn ich sie zum Abfall verführe von der Wahrheit, dann folgen sie mir nicht. Dann folgen sie der Kirche des ewigen Gottes nicht. Aber wenn ich es nicht tue, warum suchen sie dann eine Weide, die vielleicht grüner zu sein scheint, als die, die sie hier erhalten? Warum? Aus welchen Gründen? Was für Motive haben sie? Jesaja Kapitel 1. Jesaja Kapitel 1, die Verse 4 und 5. Wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den verderbten Kindern, die den Herrn verlassen, den Heiligen Israels lästern, die abgefallen sind. Wohin soll man euch noch schlagen, die ihr doch weiter im Abfall verharrt? Glauben Sie ja nicht, dass wenn Sie die Kirche Gottes verlassen, dass Sie dann ein wunderschönes, herrliches, freudiges, friedvolles, unproblematisches Leben haben. Ihre Arbeit, die Sie schön finden jetzt, mag Ihnen genommen werden. Ihre Ehe mag auseinanderbrechen. Andere Dinge mögen geschehen, einen Unfall mögen Sie erhalten. Ich hatte ja eine Predigt gegeben, wo ich gesagt habe, dass Gott einen dreimal warnt und dann ist es vorbei, wenn da immer noch keine Erkenntnis folgt. Glauben Sie nicht, dass Sie mit Gott spotten können. In Jesaja Kapitel 59, Vers 13. Zunächst einmal wiederum von der Textbibel zitiert. Man wurde abtrünnig von Yahweh und verleugnete ihn und entzog sich der Nachfolge unseres Gottes. Bedrückung und Abfall redete man. Aber die Lutherbibel 2017, die übersetzt die Verse 12 bis 15 von Jesaja 59 wie folgt. Jesaja 59, angefangen in Vers 12. Denn wir sind zu oft von dir abgefallen, und unsere Sünden zeugen gegen uns. Unsere Abtrünnigkeit steht uns vor Augen, und wir kennen unsere Sünden. Abtrünnig sein, den Herrn verleugnen, abfallen von unserem Gott, Frevel reden, ungehorsam, Lügen, Worte ausbrüten und bedenkenlos daherreden. Das heißt, das Recht ist zurückgewichen und die Gerechtigkeit hat sich entfernt. Die Wahrheit ist auf der Gasse zu Fall gekommen. Die Aufrichtigkeit findet keinen Eingang. Und die Wahrheit ist dahin, und wer vom Bösen weicht, der muss sich ausplündern lassen, der wird zur Beute von denen, die auf diese Weise, auf diese schändliche, erbärmliche, gottlose Weise leben. Es geht hier um Lügen, Worte ausbrüten und dann bedenkenlos daher quatschen. Lügenworte. Warum brütet man Lügen aus? Und dann gibt man die an andere weiter. Nun, um sich selbst in ein gutes Licht zu rücken, gerade auch dann, wenn man selbst der Gesetzlosigkeit, der Sünde schuldig ist, dann will man natürlich versuchen, sich zu verteidigen, sich zu rechtfertigen. Und dann erfindet man Lügen über andere. Und dann gibt man die weiter. Und dann gibt es weitere Schwachköpfe, die das irgendwie akzeptieren und auch wieder weitergeben, bedenkenlos daherplappern, obwohl sie die Wahrheit gar nicht kennen. Jakobus wartet und warnt davor in Jakobus Kapitel 3 und in Vers 14. Habt ihr aber bitteren Neid, Kain, der Abel erschlug, und Streit in eurem Herzen, da fängt es nämlich an. So rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Seid keine Heuchler. Erkennt wenigstens an, dass ihr diesen Neid in euren Herzen habt. Diesen Streit, diese Streitgelüste, diese Streitgefühle. Man ist nicht glücklich, wenn man nicht irgendwo streiten kann, Diskussionen anstrengen kann. Und man ist irgendwo jetzt unzufrieden, weil man ja noch nicht zu einem Prediger ordiniert worden ist, obwohl man das doch sein müsste. Ich habe doch diese Weisheit mit Löffeln gefressen, nicht wahr? Und dann hat man Neid, dann hat man Missgunst. Und dann beginnt man zu lügen über andere, gerade auch über die Predigerschaft. Jeremia, Kapitel 23. Wir befassen uns mit Lügen, Worten und Lügenrednern. Jeremia 23 und Vers 32. Oh, aber das ist aber nicht liebreich, was Sie, Herr Link, jetzt da so sagen. Ich sage Ihnen Gottes Worte, wie Gott darüber denkt. Er ist absolut voller Abscheu denen gegenüber, die auf solche Weise handeln. Jeremia 23, Vers 32. Siehe, ich will an die Propheten, und es müssen nicht unbedingt jetzt Propheten sein, die als Propheten ordiniert worden sind, sondern es können auch solche sein, die von sich vorgeben, Propheten zu sein, Inspiriertes von Gott weiterzugeben. Die haben jetzt Erkenntnisse erlangt, die die Kirche Gottes nicht hat. Ich will an die Propheten, spricht der Herr, die falsche Träume erzählen und verführen mein Volk mit ihren Lügen und losem Geschwätz, obgleich ich sie nicht gesandt und ihnen nichts befohlen habe und sie auch diesem Volke nichts nütze sind, spricht der Herr. Solche, die dem Abfall verfallen sind, die bereits schon weg sind, die sind ihnen nichts nütze. Verstehen Sie es? Ich sage es Ihnen deutlich. Wenden Sie sich von solchen Leuten ab. Zu Ihrem eigenen Nutzen sage ich es Ihnen. Wenn Sie es nicht tun, ist es zu Ihrem eigenen Schaden. Sie machen mir damit keinen Schaden. Es ist Ihr Schaden. Natürlich bekümmert es jemanden, wenn man sieht, dass Leute, die angeblich Freunde waren, zu absoluten Feinden, Verrätern, Heuchlern geworden sind, einem so das Messer von hinten in den Rücken stecken. Natürlich bekümmert einen das. Glauben Sie nicht, dass Jesus sehr bekümmert war, als er sehen musste, wie Judas zum Verräter wurde? Er wusste natürlich von Anfang an, dass es Judas war, aber gleichwohl, er musste durch diese Erfahrungen gehen. Und das war keineswegs leicht. Derjenige, der mein Brot gegessen hat, wie er sagt in den Psalmen, der hat mich mit Füßen getreten. Psalm 119. Psalm 119 und Vers 69. Wo wir Folgendes lesen. Die Stolzen, die zu stolz sind zu bereuen, die zu stolz sind anzunehmen, was Gott ihnen sagt. Die Stolzen erdichten Lügen über mich, sagt David. Ich kann das auch sagen. Absolut haben sie Lügen über mich erdichtet. In mannigfacher Weise. Und wenn sie so blöd sind, geistlich gesprochen, das zu akzeptieren, ja, dann ist das ihr Problem. Was sagt David? Ich aber halte von ganzem Herzen deine Befehle. Letztendlich werde ich nicht auf diese Lügen eingehen, sagt David. Und ich werde es auch nicht tun. Ich werde es auch nicht tun. Ich weiß, was die Wahrheit ist. Ich weiß, wer die Lügner sind. Ich brauche nicht darauf einzugehen. Gott weiß es. Und wenn Sie kein Vertrauen haben in das, was ich Ihnen sage, dann sind Sie fehl am Platze hier. Was hören Sie mir überhaupt noch zu? Matthäus Kapitel 5 und Vers 11 sagt uns deutlich, was man von solchen Leuten zu halten hat und wie unsere Reaktion sein soll. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen. Es geht letztlich darum, ob man Christus folgt oder nicht. Und verfolgen. Und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Immer wieder wird von der Lüge gesprochen. Dem Feind der Wahrheit. Wer ist der Autor der Lüge? Satan, der Teufel. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die für euch gewesen sind. Okay, sage ich mir dann, bin ich ja in guter Gesellschaft. Aber was wird das los sein? Was wird das Endprodukt sein von denen, die sich der Lüge ergeben haben? vielfach pathologische Lügner geworden sind, die gar nicht mehr die Wahrheit von der Lüge unterscheiden können, die sich die Lüge so oft vorgebetet haben, dass sie selbst dann daran glauben. Offenbarung 21 und Vers 8. Die Feigen aber, die zu feige sind, für Gott einzutreten, die andere Prioritäten haben, vielleicht ist es die Familie, vielleicht ist es der Job, vielleicht ist es die Gesellschaft, in der man sich befindet, was immer es sein mag. Die Feigen aber und die Ungläubigen und die Frevler und die Mörder und die Hurer und die Zauberer und die Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, und das ist der zweite Tod. Ist das das Schicksal, was sie erleiden wollen? Weil sie der Lüge glauben und dann die Lüge weiter verbreiten, dann sind sie nämlich genauso verantwortlich. Wenn sie etwas sagen, was eine Tatsache sein soll, die falsch ist, sind sie verantwortlich, sind sie von Gott als ein Lügner gebrandmarkt. Denn sie haben die Verpflichtung zu prüfen, dass das, was sie sagen, richtig ist. Wenn es falsch ist, sind sie ein Lügner. Offenbarung 22, Vers 15. Draußen, also nicht im neuen Jerusalem, da sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Die lieben die Wahrheit nicht. Nicht die Liebe zur Wahrheit haben sie angenommen, aber die Lüge. Daniel 11. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und hier ist eine Prophezeiung für die Endzeit. Wenn jemand kommen wird, um andere zur Lüge zu verführen und durch Lüge zu verführen. Daniel 11 und Vers 32. Da heißt es hier, er wird mit Ränken alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, die werden stark und die werden danach handeln. Die werden stark sein und danach handeln. Wo es hier heißt, er wird alle durch Ränke zum Abfall bringen, schreibt die Neue Luther Bibel 2009, er wird heucheln und den Gottlosen gute Worte geben. Oh, ich habe nur dein Wohl im Sinne. Ich habe ja nur dein Heil im Sinne. Ein Heuchler. Lukas Kapitel 8 und Vers 13. Hier wird ein weiterer Grund angeführt, wodurch man abfallen kann von der Wahrheit. Vor allen Dingen, wenn man die Wahrheit gar nicht so richtig erkannt hat oder anerkannt hat, akzeptiert hat, in seinem Herzen trägt, sie liebt. Lukas 8 und Vers 13. Die aber auf den Felsen sind, das sind die, wenn sie das Wort Gottes hören, wenn sie es hören, dann nehmen sie das Wort mit Freuden an. Oh ja, das ist ja wunderbar, herrlich, enthusiastisch. Ich weiß noch, wie einige zu uns kamen, die haben das Wort mit Freuden angenommen, scheinbar. Und wo sind die heute? Nirgendwo. Ich meine, buchstäblich, nirgendwo. Wenn sie es hören, dann nehmen sie es mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel, keine Beständigkeit, keine Festigkeit. Eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung, wenn da jemand kommt und da Blödsinn daher quatscht, dann fallen sie ab. Wenn sie dazu gehören, passen sie auf. Was sie tun müssen, ist, dass sie eine Wurzel in sich entwickeln, die fest verankert wird, dass ihr Leben fest verankert wird in der Wahrheit, in dem Fundament der Wahrheit. Und achten sie nicht auf die, die selbst bereits schon abgefallen sind von der Wahrheit, die dann sie irgendwie beeinflussen wollen, dass sie auch von der Wahrheit abfallen. Und das ist dann ganz egal, wohin sie dann gehen. Ob sie dann zu einer anderen Organisation gehen, die vielleicht auch in Anführungszeichen im Leibe Christi sein mag oder nicht. Wenn sie aus falschen Motiven heraus gehen, sind sie vom Leib Christi abgeschnitten. Egal, wo sie hingehen, macht gar keinen Unterschied. Dann sind sie weg von Christus. Dann haben sie Christus verleugnet. Punkt, Schluss, aus. Das ist letztendlich das, was uns die Bibel sagt. Hebräer Kapitel 3. Hebräer Kapitel 3, die Verse 12 bis 16. Im Übrigen bleiben sie dann auch nicht lange bei diesen Organisationen. Gehen sie nur weiter und immer weiter und immer weiter. Und wer weiß, wo sie dann landen. Aber es spielt gar keine Rolle. Hebräer 3, Vers 12. Seht zu, Brüder und Schwestern, dass niemand unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe und abfalle von dem lebendigen Gott. Ein böses, ein ungläubiges, ein neiderfülltes, ein verbittertes Herz. Darum geht es. Sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde. Verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die erste Gewissheit bis zum Ende festhalten, solange es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah. Aber die Menschen wurden verbittert. Die wollten das nicht akzeptieren. Die wollten höhere Prestigen haben, höhere Rollen und was immer. Werden wir gleich noch zu sprechen drauf kommen. Und als sie das hörten, da wurden einige verbittert. Aber nicht alle, die von Ägypten auszogen unter Mose. Wir sind alle ausgezogen aus Ägypten, im Ägypten der Sünde. Einige wurden nicht verbittert, andere schon. Andere schon. Sie haben auf die Menschen geachtet, die diese Verbitterung hatten und sind dann selbst verbittert worden. Es findet sich folgender Kommentar im Internet zu Hebräer 3 und Vers 12. Hier und auch an anderen Stellen zeigt sich, und das ist jetzt sehr wichtig, absolut richtig, was hier gesagt wird, dass ein enger Zusammenhang zwischen dem Abfall von Gott und dem Aufgeben einer verbindlichen Gemeinschaft unter den Christen besteht. Auf diese verbindliche Gemeinschaft werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Aber auch in Hebräer Kapitel 12 und Vers 15 wird von der gleichen Verbitterung gesprochen. Kennen Sie Menschen, die Sie verleiten, verführen wollen? Sind das Fröhliche? Sind das Friedvolle? Sind das Fröhliche in dem Sinne auch von ausgeglichenen, glücklichen Menschen? Oder sind das verbitterte Menschen, die irgendwie immer an irgendetwas auszusetzen haben? Wenn Sie auch mit heuchlerischer Weise und Rede daherkommen, darum geht es mir jetzt nicht. Was ist in Ihrem Herzen? Hebräer 12 und Vers 15. Seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichtet. Und viele durch sie verunreinigt werden. Sie müssen aufpassen, dass sie nicht verunreinigt werden durch jemanden, der mit einer unreinen, verbitterten Wurzel, die er hat, daherkommt. Egal wer sie sind und egal wer das sein mag. Wenn heute nach vielen, vielen Jahren immer noch Lügen verbreitet werden über mich, über Dinge, die angeblich vor 20, 30 Jahren geschehen sind, dann sind das verbitterte Leute, Lügner, denen man nicht glauben kann und darf. Ich weiß das. Wissen Sie das? Was lesen wir in Matthäus Kapitel 24? Oder kehren wir zurück in Hebräer, zu Hebräer 4 noch einmal kurz und Vers 11. Auch noch eine sehr wichtige Stelle, Hebräer 4 und Vers 11. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, die zukünftige Ruhe auch des Millenniums, aber auch die Ruhe heute, die man zum Beispiel am Sabbat genießt, damit nicht jemand zu Fall kommt. Wie in dem Beispiel des Ungehorsams. Achten wir auf uns selbst, dass wir nicht zu Fall kommen, wie andere bereits zu Fall gekommen sind. Matthäus 24 und Vers 10. Und ich lese hier aus der Lutherbibel 1984. Dann werden viele abfallen. Nicht nur wenige. Und sie werden sich untereinander verraten. Über andere lügen. Und die werden sich untereinander sogar hassen. Wenn ihnen die Wahrheit gesagt wird, wenn sie damit der Wahrheit konfrontiert werden, das hassen die dann. Da wollen die gar nicht drauf eingehen. Nee, da will ich mich gar nicht mehr dazu äußern, heißt es dann manchmal. Ich meine, ich äußere mich nicht dazu, weil ich nicht Angst habe vor der Wahrheit oder weil ich Angst hätte vor der Wahrheit. Darum geht es mir nicht. Ich will nicht Dinge, die vor 20, 30 Jahren in der Vergangenheit erfolgt sind und sie sind erfolgt, wieder zurückbringen in die Erinnerung. Auch für mich selbst nicht. Ich will ja gar nicht mehr daran denken, was ich damals durchgemacht habe durch Lüge und Betrug und durch Gemeinheit und Schlechtigkeit, sagen wir einmal. Nein, aber hier, es geht um andere, die jetzt konfrontiert werden. Ja, habt ihr das wirklich so getan? Ich möchte mal hören. Oh, ich sagte lieber nichts dazu. Ich gehe mal lieber schnell weg. Ja, die werden abfallen, untereinander sich verraten, untereinander hassen. Oder wie es auch in der Lutherbibel 2009 heißt, sie werden einander hassen. Warum? Nun, Matthäus 24, Vers 12, wie es die Lutherbibel 2017 sagt. Weil die Missachtung des Gesetzes überhand nimmt, da wird die Liebe in vielen erkalten. Es geht um die Liebe Gottes, es geht um die Agape-Liebe. Wenn man in Sünde lebt, was immer die Sünde sein mag, wenn man diese Haltung der Sünde nach wie vor in seinem Leben betreibt, und Verleumdung ist Sünde, machen Sie sich da gar nichts vor. Da wird natürlich auch die Liebe dann in Ihnen erkalten, weil die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in Ihr Herz durch Gottes Heiligen Geist und die wird nicht in Ihrem Herzen bleiben können, wenn sie in solcher Weise leben. Die Hoffnung für alle schreibt, und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden. Deswegen wird die Liebe in vielen erkalten. Wissen Sie, was die Bedeutung des Wortes Abfall ist im Deutschen? Ich fand das sehr interessant. Da gibt es nämlich gewisse Definitionen und Wortbedeutungen. In der Wirtschaft heißt es so viel wie der bei der Verwendung oder Verarbeitung überfällige Rest, den man nicht braucht. In der Politik, in der Religion die Lossagung von einer Lehre, von einer Religion, von einer politischen Partei oder Richtung. Die Lossagung von einer Religion. Und dann letztlich die Abnahme, das Geringwerden eines Wertes. Die Abnahme eines Wertes. Dann ist man nicht mehr wertvoll in Gottes Augen, wenn man abgefallen ist oder wenn man dabei ist, abzufallen. Synonyme für Abfall sind Müll oder Kehricht und Abtrünnigkeit. Untergeordnete Begriffe sind Küchenabfall und Glaubensabfall. Und dann gibt es hier typische Wortkombinationen. Zum Beispiel wie stinkender, übel riechender Abfall. Und dann wird von Abfall verbrennen gesprochen. Und in Hebräer Kapitel 6 und Vers 8 hatten wir ja gelesen, diejenigen, die abfallen, werden verbrannt werden. Die Neue Lutherbibel 2009 schreibt, sie sind wertlos, wertlos. Sie haben den Wert nicht mehr, wie wir eben gerade gehört haben. Und sind dem Fluch nahe, dessen Ende zur Verbrennung führt. Das sagt Paulus. Oh, es ist aber lieblos. Ha. Lieblos? Das ist die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit, die er noch hat, dass diese mit ihrer unglaublichen Heuchelei nicht noch für ewige Zeit und Ewigkeit da jetzt noch weiterleben müssen. Deswegen wird er sie auslöschen, damit sie sich und anderen keinen Schaden mehr tun können. Ich möchte kurz auf die Enttäuschung eingehen, auf den Schmerz eingehen, auf die Empörung eingehen von Paulus gegenüber denen, die abgefallen sind oder dabei sind abzufallen oder die dazu verführt werden abzufallen, durch arglistige Verführer, durch arglistige Schwätzer. Er erkannte, dass Mitglieder dabei waren, abzufallen, und ich sage das heute auch. Ich weiß, dass einige von Ihnen, die mir heute zuhören, in Gefahr sind. In Gefahr sind. Galater Kapitel 3. Einige andere haben die Kurve gekriegt, und das finde ich gut. Ich hoffe, dass alle die Kurve kriegen. Galater Kapitel 3, Vers 1. Da sagt er, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Dass ihr jetzt diese falschen Dinge annehmt, dass ihr überhaupt diese falschen Dinge glaubt. Vers 3. Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Ja, man hört sich diese fleischlichen Argumente an. Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren? Die Frage, die Paulus stellt, die Frage, die ich stellen muss. Galater 5, Vers 7. Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Und dann sagt er, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Es geht hier um die Tage der ungesäuerten Brote, die uns ja auch bevorstehen, die in kurzer Zeit kommen werden. Und getaufte Mitglieder der wahren Kirche Gottes, die auf richtige Weise getauft sind, die werden das Passa nehmen, die sollen das Passa nehmen, müssen es in richtiger und würdiger Weise nehmen. Können sie das? Wenn sie mit solchen Dingen hier konfrontiert werden, prüfen sie sich. Noch haben sie Zeit, sich zu prüfen. Denn wenn sie es in unwürdiger Weise nehmen, dann essen sie und trinken sie es sich selbst zum Gericht und werden von Gott verurteilt und verdammt werden, wenn sie es tun. Lesen wir weiter in Vers 10. Nun, ich habe Vertrauen zu euch in dem Herrn. Ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, egal wer das ist, der wird sein Urteil tragen, es sei wer es wolle. Und dann sagt er in Vers 12, sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. Paulus macht in dieser Stelle deutlich und auch in weiteren Stellen, wie zum Beispiel in Galater 5, die Verse 19 bis 21, wovon den Werken des Fleisches die Rede ist, dass Eifersucht, das Zwietracht, das Spaltungen, das Neid und dergleichen Werke des Fleisches nicht von Gott kommen. Die werden einen davon abhalten, ins Reich Gottes einzugehen. Egal in welcher Organisation man jetzt sich befinden muss oder zu welcher Organisation man sich hinbegeben will, dorthin entfleuchen will und dort schön zu tun, dort vielleicht als gerecht und rein erscheinen zu wollen, das sind nichts anderes als, wie Christus es sagt, als übertünchte Gräber. Und inwendig sind sie voller Müll und voller Abfall und voller toten Gebeine. Wenn Sie jemand sind, der Lust daran hat, Spaltungen zu erzeugen, durch Diskussionen Streit zu erzeugen, dann gehören Sie zu dieser Kategorie von Menschen, die dem Verderben nahe sind. Sie können noch umkehren, noch haben Sie Zeit. Wenn Sie mir überhaupt noch zuhören, dann haben Sie noch Zeit, aber vielleicht nicht mehr allzu viel. Philipper Kapitel 3 und Vers 2. Philipper Kapitel 3 und Vers 2. Nehmt euch in Acht vor den Hunden. Nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern. Nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung, vor denen die Zerschneidung und auch Spaltung anrichten. Was sagt uns Gott in 1. Korinther Kapitel 3 und Vers 17? 1. Korinther 3 und Vers 17. Und achten Sie darauf, was Paulus hier sagt. Er sagt es nicht zum Scherz. Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig und das seid ihr. Jeder von ihnen, der den Heiligen Geist hat, gehört zu dem Tempel Gottes. Jeder von ihnen, der dabei ist, den Heiligen Geist zu erhalten, dadurch, weil er berufen ist und sich jetzt auf die Taufe vorbereitet, gehört bereits schon potenziell zu dem Tempel Gottes. Wenn jemand da ist, der sie jetzt zerstören will, der sie jetzt entmutigen will, der sie jetzt insoweit verantwortlich machen will und sagen will, ja, sie sind an der falschen Stelle und da können sie nicht wachsen, den wird Gott zerstören, sagt es hier, die Bibel. Und lassen Sie sich nicht verführen von solchen Menschen. Gott hat uns in die Kirche des ewigen Gottes berufen. Wer jetzt ein Mitglied unserer Kirche ist und wer jetzt dabei ist, Mitglieder unserer Kirche, durch erbärmliche Lügen, auch über mich, abwendig machen zu wollen, der ist dabei, den Tempel Gottes zu zerstören. Was sagt uns Paulus in 1. Korinther Kapitel 7 und Vers 24? Und das bedeutet, dass Gott ihn zerstören wird, egal wer es ist. Und das Erwachen wird schrecklich sein für solche Menschen. 1. Korinther 7, Vers 24. Brüder und Schwestern, bleibt alle vor Gott, worin ihr berufen seid. Die Hoffnung für alle, die schreibt es wie folgt. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, soll jeder an dem Platz bleiben, an dem er war, als Gott ihn zum Glauben rief. Dort soll er in Verantwortung vor Gott seinen Dienst tun. Nicht woanders, weil man da vielleicht bessere Privilegien bekommen könnte. Nun, es geht mir hier nicht um die Wahrheit. Wenn Sie irgendwo sind, wo die Wahrheit natürlich nicht gepredigt wird, das heißt jetzt nicht, dass Sie dort bleiben sollen. Aber wenn Sie in einer Organisation sind, wo die Wahrheit gepredigt wird, dann haben Sie keinerlei Recht, sich von der Organisation zu entfernen. Um es klar und deutlich zu sagen, wenn Sie in die Kirche des ewigen Gottes berufen worden sind, haben Sie keinerlei Recht vor Gott, sich aus der Organisation der Kirche des ewigen Gottes zu entfernen. Denn Gott hat uns in seinen Leib dort eingesetzt, wo er uns haben will, nicht wo Sie gerne sein möchten und dann neidisch werden vor andere, auch wenn Ihnen das nicht passt, wo Gott Sie eingesetzt hat, Gott hat Sie dort eingesetzt. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Vers 15. Wenn nun der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. Ich bin noch nicht Prediger, deswegen bleibe ich nicht mal hier. Ich will mal woanders hingehen, dass ich doch Prediger werden könnte. Er gehörte deshalb etwa nicht zum Leib, sagt Paulus hier. Vers 18. Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, an jedes von ihnen im Leib, so wie er es gewollt hat. Aber was die Ordinierung angeht, da spricht Paulus auch eine Warnung aus. In 1. Timotheus, Kapitel 5, die Verse 21 und 22, wo er sagt, ich ermahne dich inständig vor Gott und Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dich daran hältst, ohne Vorurteil, niemanden begünstigst, die Hände lege niemandem zu bald auf, es geht hier um Ordinierung zur Predigerschaft, und habe nicht Teil an fremden Sünden. Halte dich selbst rein. Bevor man einen Prediger als einen Prediger ordiniert, muss man sich darüber im Klaren sein, dass dieser Mensch auch dazu qualifiziert ist, dazu von Gott ausersehen ist. Aber einige können das nicht akzeptieren. Jemand kam zu mir und sagte, haben Sie auf den und den geachtet? Der ist doch total als Prediger ordiniert. Warum ordinieren Sie den nicht zum Prediger? Nun, es war ein Schwätzer, der viel gequatscht hat. Aber mir war klar von vornherein, der war in keinster Weise dazu prädestiniert. Nun, diese Person hat dann nachher diesen Menschen geheiratet und sind beide jetzt weg aus der Kirche. Nun ja, zählen Sie sich zwei und zwei zusammen, dann wissen Sie, wovon ich spreche. Und ich kann persönlich auch Folgendes sagen. In 1. Korinther Kapitel 4, die Verse 14 und 15. 1. Korinther Kapitel 4 und die Verse 14 und 15. Und ich kann das mit Paulus sagen. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine lieben Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter, denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durch das Evangelium. Fahren wir fort, Vers 16. Darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Aus diesem Grunde habe ich auch Timotheus zu euch gesandt und so weiter und so fort. Vers 18. Es haben sich einige aufgebläht, als würde ich nicht zu euch kommen. Ich werde aber, wenn der Herr will, recht bald zu euch kommen und nicht die Worte der Aufgeblasenen kennenlernen, sondern ihre Kraft. Das Reich Gottes ist nicht in Worten, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und sanftmütigem Geist? Schauen Sie, es geht darum, Paulus sagt, ich habe euch gezeugt. Ich kann das auch sagen. Ich werde es gleich erklären. In 2. Korinther Kapitel 11, die Verse 2 bis 3. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List oder Arglist oder Schlauheit oder Gerissenheit oder Durchtriebenheit, alles Möglichkeiten, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Lauterkeit und Reinheit vor Christus. Wieso habe ich sie zu Christus geführt? Nun, sie haben die Wahrheit nirgendwo anders erfahren als hier bei uns, bei der Kirche des ewigen Gottes. Schauen Sie, es ist interessant, dass als damals die weltweite Kirche Gottes ihren Niedergang hatte und dann sich andere Gruppen entwickelt haben, dass wir keine Mitglieder haben bei uns, keine, die zu diesen anderen Gruppen gehörte oder sogar zu der damaligen weltweiten Kirche Gottes gehörte, regelrecht gehörte, dort getauft worden sind und so weiter und so fort. Die einzigen Ausnahmen sind meine Frau und ich und natürlich mein Sohn und meine Kinder. Aber es geht mir jetzt um Sie hier in Deutschland. Sie sind alle zu uns gekommen, durch uns. Wenn Sie wollen, durch mich, wie Paulus es sagt. Sie haben keine anderen Erzieher gehabt. Ja, warum wollen Sie dann sich abwenden von uns, wenn Gott Sie doch durch seinen Geist zu uns geführt hat? 2. Korinther Kapitel 4. 2. Korinther Kapitel 4. Und Vers 2. Wir haben uns losgesagt von schändlicher Heimlichkeit und gehen nicht mit List um. Wir verfälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Und auch in Kapitel 2 und in Vers 17. Wir sind ja nicht wie die Fehlen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, sondern wie man aus Lauterkeit und aus Gott redet, so reden wir vor Gott in Christus. Nein, wir machen keine Geschäfte mit der Wahrheit. Wir sagen nicht, okay, jetzt zahlt uns mal so einiges, damit wir die Wahrheit weiter verkündigen können. Es muss von Ihnen kommen. Sie müssen anhand der Bibel erkennen können, wo die Wahrheit gepredigt wird und wo die Wahrheit nicht gepredigt wird. Wo sie verfälscht wird und wo sie nicht verfälscht wird. Ich kann Ihnen Beispiele aus der Schule geben, die ich erlebt habe. Nicht in unserer Kirche, aber woanders. Da wurde zum Beispiel gesagt von der Kanzel, von dem Vorsteher einer jetzt anderen Organisation, der aber mittlerweile verstorben ist, man soll am Sabbat nicht in ein Restaurant gehen und dort zu essen. Auch nicht mit Geschwistern. Aber es war nicht seine Überzeugung, es war deshalb gesagt worden, weil jemand da im Publikum saß, der eine große Geldsumme spenden wollte und er hatte diese Idee, dass man also am Sabbat nicht arbeiten kann oder vielmehr ins Restaurant gehen kann. Arbeiten nicht, klar, aber dass man auch nicht ins Restaurant gehen kann. Und es wurde gesagt, damit der jetzt die Spende überliefert. Und wissen Sie was? Am selben Sabbat noch, wurde diese Persönlichkeit gesehen, wie sie mit der Familie in einem Restaurant aß. Ja, was soll man davon halten? Ich weiß, was ich davon halten kann. Und ich weiß, was Sie davon halten werden, wenn Sie offene Augen und Ohren haben. Grundsätzlich gilt Folgendes. Das hört sich jetzt brutal an. Wer nicht mit uns ist, der ist gegen uns. Haben Sie das vielleicht schon mal gehört, diese Aussage? Schauen wir uns einmal Matthäus Kapitel 12 an. Matthäus Kapitel 12 und Vers 30. Da sagt Christus, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und Sie finden auch die Parallelstelle in Lukas Kapitel 11 und Vers 23, wo genau das Gleiche gesagt wird. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Nun gibt es auch eine andere Aussage. In Markus Kapitel 9 und Vers 40, aber die muss man aufmerksam lesen. Da heißt es nämlich in Markus 9 und Vers 40, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Und dann in der Parallelstelle in Lukas Kapitel 9 und in Vers 50, Lukas 9 und Vers 50, wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. So haben wir also jetzt zwei Aussagen. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und die andere Aussage, wer nicht gegen uns ist oder wer nicht gegen euch ist, der ist für uns oder für euch. So, liegt da ein Widerspruch vor? Offensichtlich liegt kein Widerspruch vor, denn in der Bibel gibt es keine Widersprüche. Man muss die Stelle richtig begreifen. Man ist gegen Christus. Und man sammelt nicht, sondern zerstreut, wenn man nicht mit Christus ist. Und Christus ist das Oberhaupt seiner Kirche. Und die Kirche ist der Leib Christi. Doch man ist für Christus, nicht unbedingt mit, aber für Christus und seine Kirche, wenn man nicht gegen ihn und seine Kirche ist. Schauen Sie. Aber wann ist man für ihn und wann ist man gegen ihn? Nun, ich habe mir einmal die lateinische Vulgata-Übersetzung von Matthäus 12, Vers 30 angeschaut. Im Deutschen wiederum, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und das heißt hier im Lateinischen wie folgt, einige von Ihnen können Latein, die werden jetzt mithören können. Qui nun est mecum, contra me est, et qui nun congregat mecum, spargit. Und interessant ist, dass das Wort für sammeln hier mit congregat übersetzt wird und das kommt von dem lateinischen Wort congregare und das heißt zusammenschließen, versammeln und da kam das Wort Versammlung her und im Englischen reden wir von congregation und das ist die Versammlung oder die Kirche. Und das heißt, wer in Gottes Kirche ist und dort verbleibt und der Kirche bei ihrem Endzeitauftrag hilft, der ist für Christus, der ist mit Christus. Wer nicht in seiner Kirche ist, nicht in seiner Kirche verbleibt, nicht mit dem Endzeitauftrag hilft, der ist gegen Christus. Es geht hier um die Kirche. Und schauen wir uns einmal Hebräer Kapitel 11 an, die Verse 23 und 24. Was sagt uns hier Paulus? Hebräer Kapitel 10, sagen wir einmal, Hebräer Kapitel 10, die Verse 23 und 24. Da heißt es, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat, Vers 24, und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken, Vers 25, und nicht verlassen unsere Versammlung. Aha, congregare, Versammlung. Wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Ich möchte hier, und die Zeit läuft mir wieder einmal davon, und ich glaube, ich werde in der nächsten Predigt das fortsetzen müssen, aber ich werde hier zum Abschluss einmal Ihnen etwas vorlesen. Das habe ich auch aus dem Internet. Das sind Forschungsergebnisse der Uni Mannheim vom 1.11.2017. Und der Artikel, der hier veröffentlicht wurde, hat den folgenden Titel: Bist du nicht auf meiner Seite, dann bist du gegen mich. Und da steht es wie folgt. Bleibt eine befreundete Person bei einem Konflikt mit Dritten unparteiisch, kann dies der Freundschaft genauso schaden, als hätte sie Stellung für die Gegenseite bezogen. Schon in der Bibel steht geschrieben, wer nicht mit mir ist, der ist wider mich. Dieser Leitsatz beruht auf der Annahme, dass nur diejenigen, die sich auf unsere Seite stellen, uns gegenüber loyal sind. Demnach werden Personen, die sich weder auf unsere Seite noch auf die Gegenseite stellen, als illoyal wahrgenommen. Welche Auswirkungen hat es also, wenn eine befreundete Person bei einem Konflikt mit Dritten unparteiisch bleibt? Eine amerikanische Forschungsgruppe kam zu dem Ergebnis, dass Unparteilichkeit von befreundeten Personen als negativ wahrgenommen werden und somit einen negativen Einfluss auf die Freundschaft haben kann. Dies erklären die Forschenden damit, dass Freundschaften wie Bündnisse fungieren, in denen Loyalität und Unterstützung erwartet werden. Bleibt eine befreundete Person bei einem Konflikt mit Dritten unparteiisch, wird man sich daher von ihr im Stich gelassen fühlen und die Freundschaft wird darunter leiden. Das unparteiische Verhalten wirkte sich in etwa genauso negativ aus, und zwar auf die empfundene Nähe und die Freundschaft, wie die Unterstützung der Gegenseite. Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Wer denen huldigt, in irgendeiner Form, auf die hört, die uns verlassen, aufgrund von niedrigen Beweggründen, die haben bereits schon Stellung bezogen, sind schon bereits Partner, Freunde, Kollegen dieser Menschen geworden. Eine befreundete Person, heißt es in dem Artikel, die sich bei Auseinandersetzungen mit Dritten unparteiisch verhält, kann somit der Freundschaft schaden. Und ein Kommentar zu dieser Stelle, mit was wir gerade gelesen haben, wenn sie nicht mit uns sind oder mit mir ist, der ist gegen mich, der sagt Folgendes. Dann fügte Jesus noch hinzu, dass jeder, der nicht mit ihm ist, gegen ihn ist und dass jeder, der nicht mit ihm sammelt, zerstreut. Wie einmal jemand gesagt hat, jeder ist entweder auf dem Weg oder im Weg. Wenn es um die Person und das Werk Christi geht, dann gibt es keine neutrale Zone. Jeder Mensch ist entweder für oder gegen Christus. Wer nicht für Christus ist, und ich möchte hinzufügen, und für seine Kirche, der ist automatisch gegen ihn. Ich möchte jetzt damit abbrechen. Ich habe noch einiges zu diesem Thema zu sagen, also ein zweiter Teil wird dann kommen. Den werde ich jetzt sogleich aufnehmen, aber Sie werden den erst noch in der nächsten Woche hören. Aber es ist noch sehr viel zu sagen über den Abfall. Und die Warnung ist da für Sie, für alle. Lassen Sie sich nicht von denen, die abgefallen sind oder dabei sind abzufallen, verführen, sodass Sie auch nicht dem Schicksal des Abfalls erliegen, denn das wäre eine schreckliche Zukunft für Sie. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.